ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Domenico Tedesco ist zu Gast in SWR 1 Leute, Beruf Fußballtrainer, bis Januar verantwortlich gewesen für die belgische Nationalmannschaft. Gibt's in Ihrem Leben auch so eine Art Fußballüberdosis? Also wenn Sie jetzt kein Engagement haben, dass Sie dann nicht unbedingt Fußball gucken müssen?
Ehrlich gesagt kenne ich das nicht. Ich bin zwar ja offiziell erst im Januar entlassen worden. Mein letztes Camp liegt aber schon ein bisschen länger zurück. Im November war das letzte Camp. Ja, und ich spüre schon, dass es so ein bisschen wieder kribbelt, ja.
Wenn wir beide jetzt am vergangenen Sonntag in irgendeinem Wohnzimmer zusammengesessen hätten und das Spiel der deutschen Mannschaft geguckt hätten, was wäre an dem Abend für mich erlaubt gewesen und was nicht? Also was sind Sie da für ein Fußballgucker? Mit Chips und Bier oder irgendwie mit dem Taktikblock auf dem Schoß?
Ja, wenn die Spiele nachmittags sind oder am frühen Abend,
dann kein Bier.
Dann kein Bier und eher auch mit den Töchtern. Ja. Ich versuche dann ein bisschen was zu erklären. Die sind total uninteressiert für Fußball. Aber in dem speziellen Fall wären wir nicht aneinander geraten. Das wäre entspannt gewesen. Aber kommt natürlich drauf an, wer spielt.
Okay, das wäre das Spiel Deutschland-Italien gewesen.
Nein, wenn zum Beispiel Schalke spielt, bin ich wahrscheinlich ein bisschen emotionaler sogar.
Das war ja auch letztens zu lesen, Anfrage von Borussia Dortmund soll es gegeben haben, Absage, weil sie Schalke trainiert haben.
Stimmt, ich habe mir angewohnt, gewisse Sachen nicht zu kommentieren, okay. Um da einfach neutral zu bleiben, aber dass Schalke einen speziellen Platz in meinem Herzen hat, ich glaube, das ist klar.
Dann lasse ich das einfach so im Raum stehen, weil das spricht ja auch für Sie und Ihre Einstellung, die Sie ja haben, zu einem Arbeitgeber auch vergangener Tage. Das letzte Mal mit Wurst und Bier im Stadion waren Sie wann und wo?
Oh, da muss ich echt lange überlegen. Sicherlich bei irgendeinem Heimspiel vom VfB Stuttgart.
Und dann aber auch bewusst irgendwo da, wo das normale Volk steht oder sitzt?
Ja, ich verstecke mich nicht. Ich bin auch privat ganz normal und für jeden zugänglich. Von dem her, definitiv.
Gibt es so das in Ihrem Leben so das eine Stadionerlebnis, das Sie fußballerisch dann auch so richtig gepackt hat, wo Sie sagen, das hat was ausgelöst bei mir?
Ja, ich war mit meinem Vater in den 90ern bei einem UI-Cup-Spiel VfB Stuttgart gegen Perugia Calcio. Mhm. Damals Perugia noch in der ersten Liga mit sehr guten Spielern. Und das hat mich schon gepackt. Ja.
Welche Erinnerungen gibt es da noch?
Ja, ein Fallrückzieher-Tor. Unter anderem dann einfach vom VfB auch richtig gut verteidigt, richtig gut gespielt. Perugia damals mit Miccoli.
Ja.
Wahrscheinlich jetzt nicht jedem ein Begriff, aber in den 90ern trotzdem ein guter Name, ein großer Name, der dann später auch bei Juventus Turin gespielt hat. Ja, das sind so die Erlebnisse, die ich noch vereinzelt im Kopf habe.
Vor 2 Jahren, da war SWR1 Leutegast Domenico Tedesco der jüngste Nationaltrainer weltweit. Da hatten Sie gerade die belgische Mannschaft übernommen. Mittlerweile sind Sie immer noch keine 40, also eigentlich immer noch blutjung für den Job. Wie würden Sie den Job des Trainers eigentlich kurz und knapp beschreiben? Worauf kommt es an?
Ja, es kann der schönste Job der Welt sein, aber auch der schrecklichste. Je nachdem, wie die Ergebnisse ausfallen und wie ja auch das Feedback dann der Fans und der Spieler und der Journalisten ist.
Und der Verantwortlichen im Verein wahrscheinlich auch.
Ja, die habe ich vergessen.
Wann waren Sie das letzte Mal beim Zahnarzt?
Tatsächlich im September.
Im September. Ich frage aus dem Grund, weil im Dezember 2022 saßen Sie beim Zahnarzt und da sind Sie auf den Job in Belgien aufmerksam geworden. Was war diesmal los? Haben Sie irgendwas gefunden?
Nee, diesmal
war noch zu früh.
Diesmal nicht, ja. Wahrscheinlich.
Okay, aber wie geht man denn da eigentlich vor, wenn man auf der... Ja, wird man gesucht oder sucht man selber nach dem nächsten Arbeitgeber?
Man wird gesucht. Man wird schon gesucht. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, wie damals in Belgien, wo ich dann schon aktiv war. Da war es aber auch nicht ganz so romantisch wie gerade beschrieben mit dem Zahnarzt, sondern da gab es trotzdem auch schon eine Anfrage von dem belgischen Club. Mhm. Wohl wissend, dass dann die Verantwortlichen dort auch was mit der Nationalmannschaft zu tun hatten, habe ich das entsprechend dann auch kommuniziert.
So eine gewisse Planungssicherheit im Leben, ich glaube, die mögen wir alle, dass wir wissen, wie man ins nächste Jahr geht und was in 5 Jahren vielleicht ist. Das gibt's in Ihrem Leben jetzt nicht so?
Eher weniger, ja. Eher weniger. Ich glaube, die Verweildauer eines Bundesliga-Trainers, habe ich gelesen, in den letzten 10 Jahren liegt irgendwo bei 1,2 Jahren im Schnitt. Von dem her haben Sie recht.
Ist das was, womit Sie sich abgefunden haben, oder ist das was, wo Sie sagen, da könnte ich echt auch drauf verzichten?
Ja, es gibt definitiv Nachteile an dieser Geschichte. Beispielsweise die familiären Nachteile. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, ich ziehe mit der Familie nach Gelsenkirchen. Die Kinder gehen dort auf die Schule und absolvieren dann das komplette Schulleben eben dort ab. Sondern, man braucht schon auch eine Stabilität, man braucht einen Lebensmittelpunkt, der bei uns Stuttgart ist, und der Papa, der reist eben alleine durch die Weltgeschichte.
Das heißt, man muss auch viele Opfer bringen, also Sie als Vater dann, als Ehemann, aber halt auch genauso die Familie, die das Ganze mitmachen muss.
Ja, der Job hat sicherlich viele Vorteile, ne? Es ist ein Jammern auf sehr hohem Niveau.
Das stimmt.
Aber das ist sicherlich ein Punkt, der ein großer Nachteil ist. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit in Russland beispielsweise. Ich habe im Oktober unterschrieben und ich glaube im Januar kam dann das Thema Covid auf. Das heißt, mit Reisen, das Thema war dann nicht ganz so einfach. Man hat die Familie mehrere Monate nicht gesehen. Man bringt schon seine Opfer, ja.
Trotzdem gibt es ja auch andere Stationen, also wenn ich alleine an Christian Streich in Freiburg denke, der zuletzt da über 10 Jahre, glaube ich, tätig war, ja. Frank Schmidt in Heidenheim, sind das für einen Fußballtrainer paradiesische Zustände?
Definitiv. In erster Linie ziehe ich den Hut vor diesen Trainern, die es sehr, sehr lange machen in einem Verein. Ist nicht ganz einfach. Da brauchst du natürlich auch den Verein entsprechend. Die Leute im Hintergrund, die dir den Rücken stärken, wenn es mal nicht so läuft, weil innerhalb von 10 Jahren ist es nicht möglich, nur Erfolge zu feiern. Ne? Man steigt ab, man steigt wieder auf. Und ich glaube, da ist ein Sportdirektor, ein Vorstand, das sind schon extrem wichtige Leute und ist für jeden Trainer, auch für mich natürlich, eine Wunschvorstellung, klar, solche Menschen dann um sich herum zu haben.
Aber wenn das solche Ausnahmen sind, was fehlt denn dann dem Fußballgeschäft? Geduld und so eine gewisse Entspanntheit? Dass man zu schnell reagiert, ist es das? Ist das der große Fehler?
Ich glaube, der Ergebnisdruck ist groß. Je nach Verein, je nach Ambition natürlich unterschiedlich, aber trotzdem überall groß. Ich glaube, dass die mediale Welt heutzutage natürlich auch dann ihren Beitrag dazu trägt.
Dass wir schon als Journalisten nach 3 Niederlagen fragen und machen sie sich Sorgen um ihren Job.
Genau. Genau, absolut. Und das macht natürlich etwas mit den Spielern, mit den Fans, mit den Verantwortlichen, die dann natürlich auch in Zugzwang sind. Ja, ich glaube, dass das so ein bisschen die Summe von vielen Sachen sind.
Ein Praktikum in der Sportredaktion der Esslinger Zeitung hat SWRs Leutegast Domenico Tedesco in der Jugend absolviert, war das so? Oder wie alt waren Sie da?
Ich war noch auf der Schule. Wahrscheinlich war ich um die 14.
Im Schüleralter. Also der Beruf des Journalisten, der wäre durchaus vorstellbar gewesen, habe ich gelesen. Dann das Studium nach dem Schulabschluss, das Studium in Wirtschaftsingenieurswesen und Innovationsmanagement und im Anschluss bei einem Autozulieferer gearbeitet. Also Berufsmöglichkeiten gab es ja einige.
Das stimmt, ja, das stimmt. Auch spannende.
Und warum ist es dann der Fußballtrainer geworden?
Ja, ich habe das Angebot vom VfB Stuttgart erhalten, damals die U17 von uns zu übernehmen. Thomas Schneider war damals mein Cheftrainer. Ich war Co-Trainer unter ihm Und ich glaube, nach 2-3 Monaten der Zusammenarbeit wurde Thomas Schneider dann Cheftrainer der Profimannschaft, sodass der Job eben frei war und ich ihn übernehmen konnte. Und leider war es damit verbunden, dann auch eine endgültige Entscheidung zu treffen, weil das eben ein Vollzeitjob ist, entweder oder. Und meine Frau hat gesagt, das kannst du nicht bringen. Ja, du hast einen sicheren Job beim Autozulieferer und warum musst du jetzt für 2 Jahre da unterschreiben und in eine ungewisse Zukunft gehen? Und trotzdem, ja, ist es eben Leidenschaft. Ich wollte das unbedingt versuchen. Es war schon immer mein Traum, eben im Fußball zu arbeiten. Als Fußballprofi hat es nicht gelangt, war ich einfach zu schlecht. Aber als Trainer wollte ich mich eben versuchen und die U17 vom VfB war für mich damals auch jetzt noch etwas etwas Großartiges.
Ist ja auch immer eine sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit gewesen beim VfB und ist es auch immer noch. Das heißt aber, der Job als in der Industrie der Autozulieferer, der war zu dem Zeitpunkt auch besser bezahlt als der des Nachwuchstrainers beim VfB Stuttgart?
Ja, das ist so, richtig.
Das heißt, dass sie ein ziemlich hohes Risiko auch eingegangen sind.
Ja, allerdings, das Risiko war schon da, aber man weiß es eh nie im Voraus. Egal, was du annimmst, egal welchen Weg du im Leben einschlägst, du weißt ja quasi nie, was am Ende rauskommt. Und ich war jung und unerfahren und habe nicht auf meine Frau gehört.
Ich war jung und brauchte das Geld doch nicht, deshalb bin ich Fußballtrainer geworden. Sind Sie heute noch genauso mutig oder waren Sie früher mutiger in Ihren Entscheidungen?
Ich bin noch genauso mutig. Es ist jetzt nicht so, dass einen Job in Russland anzunehmen selbstverständlich ist. Mhm. Ich traue mich was und ich glaube, das möchte ich mir auch beibehalten.
Sie haben ja auch eine Vorliebe für Sprachen. Also ich habe mal hier nur so rausgeschrieben, Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch. Aus Russland haben Sie noch ein bisschen Russisch mitgebracht. Die liegen Ihnen so?
Ja, mehr als eine Vorliebe ist es etwas, was mir leicht fällt. Wenn dann in ein fremdes Land irgendwie gereist wird oder gearbeitet wird, dann ist es mir schon wichtig, auch dann die Leute vor Ort zu verstehen und deswegen gebe ich dem dann entsprechend Mühe.
Und das ist ja ehrlich gesagt auch als Fußballtrainer gar nicht von Nachteil, weil ich kann mich daran erinnern, bei Julian Nagelsmann war es glaube ich so, dass es dann irgendwelche Meldungen gab, oh, jetzt lernt er auch schon Spanisch oder sowas. Das haben sie also alles schon drauf.
Ja, wenn jetzt ein Job in Spanien winken würde, müsste ich trotzdem nochmal
auffrischen,
ja. Definitiv. Aber in Summe glaube ich, bin ich da zumindest da mal ganz gut aufgestellt.
Okay, es ging los im Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart, nachher dann auch im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim zuständig gewesen, bis dann halt Aue, Schalke, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, der Abstecher nach Moskau, RB Leipzig, die belgische Nationalmannschaft im Profibereich gearbeitet wurde. Der Unterschied bei der Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen ist welcher im Fußballbereich?
Ja, im Jugendbereich sprichst du sehr, sehr viel mit den Spielern, aber auch mit den Eltern, je nach Altersbereich. Ich kann mich noch erinnern, im Altersbereich der U13 sind natürlich die Eltern Ansprechpartner Nummer 1. Am Anfang der Saison, am Ende der Saison, aber auch mittendrin. Ja, im Profibereich hast du dann eher mit Beratern zu tun.
Oh Gott.
Und natürlich mit mehr Geld, das ist auch klar.
Okay, gibt es im Profibereich mehr Widerworte für den Trainer?
Gar nicht so viel. Ich glaube, das ist eher eine Charakterfrage. Ich glaube, das hat jetzt weniger was mit dem Alter zu tun. Auch im Kindesbereich, auch im Jugendbereich gibt es Spieler, die viel hinterfragen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die neue Generation. Ne? Wollen viel wissen, wollen auch wissen, warum sie etwas machen müssen. Aber ich finde das okay. Und ich glaube, das Entscheidende ist, den richtigen Weg versuchen aufzuzeigen.
Ich komme mir ehrlich gesagt so ein bisschen schlecht vor bisher in dieser Ausgabe von SWR1 Leute mit Domenico Tedesco, weil wir so eher so über die negativen Seiten des Jobs als Fußballtrainer gesprochen haben. Planungssicherheit, die fehlt oder was macht man mit dem langen Warten, bis der nächste Job kommt. Deshalb würde ich jetzt mal Zeit und Raum geben für ein Plädoyer für den Fußballtrainer. Das Schöne an dem Job. Ist das auch bei minus 15 Grad in Moskau und Schneeregen von vorne auf dem Platz zu stehen?
Ja, ist ja wieder was Negatives. Ne?
Ich weiß.
Minus 15
Ach
Grad.
Ach Gott, ich kann es nicht lassen.
Fällt mir eine kleine Anekdote ein. über Andreas Hinkel, den ich ganz lieb grüße, der hat heute Geburtstag übrigens.
Der Co-Trainer.
Ist mein Trainerassistent, genau. Er pfeift das Training an und ab. Und in Moskau habe ich ihn bei minus 15 Grad auch immer wieder daran erinnert, vielleicht auch mal früher Schluss zu machen, aber keine Chance. Aber das mal nur so nebenbei.
Okay. Harter Hund.
Ja. Nein, der Trainerjob, grundsätzlich der Fußball, ist für mich persönlich ja etwas Grandioses, Herausragendes. Warum? Weil wir mit Menschen zu tun haben, mit jungen Menschen, die erfolgreich sein möchten, die aus unterschiedlichsten Gründen mit diesem Sport angefangen haben. Aber eine Sache ist eigentlich immer der gemeinsame Nenner, ne? Ist, dass sie Spaß haben, Fußball zu spielen, dass sie begeistert wurden von Eltern, von vielleicht älteren Geschwistern, mit dem Fußballspielen anzufangen, weil du Tore schießt, weil du Tore verhindern kannst. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Sport so viele begeistert und eben auch mich.
Das ist ja der Umgang mit den Menschen, die Arbeit auf dem Platz, aber halt auch das Spiel am Wochenende. Ist das so dieser Mix, der den Job ausmacht?
Ja, du kriegst jedes Wochenende ein Feedback, manchmal auch ein knallhartes Feedback. Das Kuriose ist, du kannst eine traumhafte Trainingswoche haben und die besten Gefühle überhaupt und sagen, ich bin bereit als Spieler, als Trainer, wir fühlen uns bereit. Und dann verlierst du 3-0. Und genauso andersrum. Du kannst ein schlechtes Gefühl haben und dann machst du das Spiel deines Lebens. Das macht es natürlich auch aus. Ne? Du hast immer den Faktor X mit drin, die große Unbekannte, die den Spielverlauf natürlich auch interessant gestalten kann.
Auf was möchten Sie in Ihrem Job auf gar keinen Fall verzichten?
Ja, auf die Emotionen. Auf meinen Staff, den ich sehr, sehr schätze, der großartige Arbeit macht, weil ja, wenn man einen Pokal holt, dann heißt es, Tedesco hat den Pokal geholt mit Leipzig, aber in Wahrheit hat diesen Pokal eben der Staff geholt. Ne?
Das ganze Trainerteam, das ganze Betreuerteam, sind das Menschen des Vertrauens?
Absolut. Definitiv. Ich glaube, wie vorhin schon erwähnt, ne, als es um die Clubführung geht oder ging, geht es beim Staff um ähnliche Werte, um Vertrauen, um Loyalität, um eine starke Schulter, die ich im privaten Leben mit meiner Frau auch habe und sehr schätze, weil das ist genauso wichtig, ne, eine Frau zu haben, die dich unterstützt seit eh und je, die daheim die Kinder ja versorgt und gut erzieht.
Familie ist die beste Ablenkung, ist, glaube ich, ein Zitat, was ich von Ihnen gefunden habe.
Ja, vor allem in schwierigen Zeiten, definitiv.
Emotionen, die können aber sowohl auf die eine Seite schwappen, als auch auf die andere Seite. Also das kann himmelhoch jauchzend und auch zu Tode betrübt sein. Welche, da möchte ich es jetzt mal positiv lassen, welche tollen Erfahrungen haben Sie denn da gemacht?
Nun ja, wenn man ein Spiel gewinnt, ist es das beste Gefühl überhaupt. Du hast glückliche Menschen um dich herum. Die Zuschauer sind zufrieden. Das ist mir persönlich immer wichtig, wie ein Stadion reagiert, wie die Fans nach einem Spiel applaudieren oder eben auch nicht, weil das einzig wahre Feedback ist eigentlich das Feedback der eigenen Fans. Habe ich in Aue oder auch auf Schalke extrem so erlebt und ist mir nach wie vor sehr wichtig, ja, wie wir spielen, wie wir auftreten. Und wie wir die Fans zufriedenstellen. Bestes Spiel ever war natürlich das 4-4, der 4-4-Sieg in Dortmund.
Da stand es 0-4 und dann war es 4-4, ne?
So
war
richtig, das? Ja, ja, genau.
Deshalb der 4-4-Sieg. Die Gesellschaft, also was ich halt mag aus Fansicht, wenn man ins Stadion geht und aus allen Ecken der Stadt die Menschen ins Stadion strömen, alle aus dem einen gleichen Grund, nämlich ihre Mannschaft siegen zu sehen. Aber dann, ich will es nicht zu hoch hängen, aber hat so eine Mannschaft, haben Sie dann als Trainer auch so einen gewissen Auftrag gesellschaftlicher Art?
Ja, wir haben eine große Verantwortung, definitiv. Ich meine, eins dürfen wir nicht vergessen. Was sind denn die Gründe, warum der Fußball oder warum im Fußball viel Geld fließt? Das sind natürlich die Zuschauer, das sind natürlich die Fans, das sind die Menschen, die sich die Spiele anschauen und vor allem im Stadion dann viel Geld liegen lassen, um uns zu sehen. Und da haben wir natürlich Verantwortung, aber noch mehr. Wie verhalten wir uns? Wie verhalten wir uns in schwierigen Situationen? Wie verhalten wir uns, wenn wir vielleicht auch provoziert werden? Wie verhalten wir uns, wenn wir ankommen im Stadion oder im Hotel beim Auswärtsspiel und dort warten Fans, dort warten Kinder, Jugendliche seit 2 Stunden auf uns für ein Autogramm, für ein Selfie? Sind schon Sachen, die mir persönlich wichtig sind.
Mit 2 Jahren kam SWR1 Leutegast Domenico Tedesco nach Deutschland, geboren in Rossano, Kalabrien. Ihre Eltern sind als klassische Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Trifft es das so richtig?
Ja, ich finde, das kann man schon so sagen. Mein Papa hat, ich glaube, über 40 Jahre bei der Esslinger Zeitung gearbeitet.
Als Drucker?
Als Drucker, genau. Und Rolleur hieß es ganz genau. Und von dem her, ja, kann man, glaube ich, schon so sagen.
Wie sah das Familienleben in Kindertagen so aus?
Ja, wir waren lange nur zu dritt. Mein Bruder kam dann erst 92 auf die Welt. Das heißt, 7 Jahre war ich Einzelkind. Mhm. Dann noch meine Schwester im Jahr 95 ist sie dann auf die Welt gekommen. Wie sah es aus? Ja, meine Eltern haben hart gearbeitet, haben geschichtet. Das heißt, ich wurde dann teilweise morgens vom Papa geweckt und in den Kindergarten gebracht und nach dem Kindergarten dann von der Mama abgeholt und so weiter und so fort. War trotzdem eine sehr, sehr schöne Jugend in Eichwald. Da durfte ich aufwachsen mit tollen Leuten um uns herum. Da habe ich heute noch einen sehr, sehr guten Draht, einen sehr, sehr guten Kontakt. Meine Eltern leben noch in Eichwald. Und man hat sich auf den Sommerurlaub gefreut.
Der ging nach Italien?
Der ging immer in ein Dorf, nach Bocchigliero. Mhm. Da sind meine Eltern geboren und aufgewachsen. Und da hat man dann Tanten, Onkel, Großeltern besucht. Ja, teilweise 24 Stunden mit dem Fiat Regata, ohne Navi, ohne Klimaanlage. Ich weiß gar nicht, wie mein Papa das geschafft hat. Aber er hat es geschafft und es sind tolle Erlebnisse gewesen und jetzt ganz, ganz tolle Bilder noch in meinem Kopf.
Wann waren Sie das letzte Mal bei der Familie in Süditalien?
Ja, leider schon ein paar Jahre her. Ich glaube vor 6, 7 Jahren.
In Eichwald fing es dann auch an mit dem Fußballspielen.
Richtig, ja, beim ASV Eichwald. Ich kann mich noch an mein allererstes Training erinnern. Das war ein Hallentraining. Mhm. Im Winter, ich habe die Glanzleistung vollbracht, ein Eigentor zu schießen. Da war ich direkt unten durch bei den...
Aber Sie durften wiederkommen.
Ich durfte wiederkommen, ja. Die damaligen Trainer waren sehr nett. Helmut Geng zum Beispiel, der mir ja das Fußballspielen ans Herz gelegt hat.
Italienische Lässigkeit und deutsche Disziplin, so haben Sie sich mal selber in einem Interview beschrieben, was Sie sozusagen aus beiden Ländern mitgenommen haben. Wie zeichnen sich diese Eigenschaften im Alltag? Habe ich jetzt einen Eindruck davon bekommen? Was ist ein sehr entspannter Auftritt hier, ein sehr entspanntes Gespräch, so möchte ich es sagen, mit Ihnen? Aber ist das eine gute Mischung, wo Sie sagen, von beiden so das Beste mitgenommen?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die Aussagen getätigt habe.
Oh, stimmt das nicht mehr?
Ja, man verändert sich ja auch mit der Zeit, aber witzigerweise waren wir neulich in Italien mit einem Trainerkollegen, mit dem Max Urbanski. Er ist bei uns Torwarttrainer und da hat der Italiener gefragt, und Max, wie italienisch ist er denn? Da hat der Max gesagt, du, der ist Deutscher wie jeder Deutsche. Okay. Ich lasse es mal so stehen.
Ja. Sie sind mir in meiner Funktion als Interviewreporter im Stadion als Trainer aufgefallen, der sehr ruhig und bedacht spricht. Also nach Spielen, wo die Emotionen da teilweise dann auch wirklich hochkochen, wenn ich Ihnen dann Fragen stellen durfte, dann war das alles sehr kontrolliert. Also dieses italienisch Aufbrausende, das ist es nicht. Oder müssen Sie das sehr dimmen?
Ja, muss ich schon. Wahrscheinlich habe ich nach dem Spiel verloren und hatte sowieso nicht so viel zu sagen. Ich weiß nicht, welches Spiel es war.
Es war mit Schalke in Hoffenheim auf jeden Fall und mit Schalke auch in Freiburg. Die Ergebnisse habe ich jetzt nicht mehr parat.
Ja, weiß ich jetzt in der Tat auch nicht mehr. Ja, klar gibt es aufbrausende Momente. Ich bin eigentlich ein emotionaler Mensch, aber vor der Kamera versuche ich mich dann schon ein Stück weit zurückzunehmen und den Emotionen jetzt nicht freien Lauf zu lassen. Ich glaube, in ein, zwei Situationen habe ich es nicht geschafft und im Nachhinein ärgere ich mich dann drüber.
Aber in der Kabine, wenn es mal lauter werden muss, können sie auch lauter werden?
Allerdings ja. Aber es ist nicht etwas, was man dann kontrolliert. Ich versuche, ich selber zu sein und wenn ich etwas spüre, so muss ich jetzt sein oder so, ja, so will es jetzt mein Inneres haben, dann bin ich so. Irgendwelche Ansprachen, die dann gespielt sind, ist nicht so ganz meins, fühle ich mich nicht wohl und die Spieler, die spüren das auch. Die haben da ein gewisses Gefühl für, wann ist etwas gespielt und wann ist es authentisch.
Die Trainerausbildung hat SWR1 Leutegast Domenico Tedesco zusammen mit Bundestrainer Julian Nagelsmann gemacht und sie waren einen Tick besser, richtig?
Ja, das stimmt.
Also Sie würden es wahrscheinlich von sich aus nie sagen.
Ja, man muss fairerweise dazu sagen, Julian war zu dem Zeitpunkt, als dann die Prüfungen anstanden, schon Cheftrainer.
Cheftrainer in Hoffenheim, genau.
Genau, hatte daher auch viel weniger Zeit zu lernen. Ich kam auch von dem Studium an der Hochschule Esslingen. Während dem Studium habe ich natürlich auch gelernt zu lernen. Daher ist das jetzt nicht so aussagekräftig.
Okay, Sie waren trotzdem, ja, ich darf ein bisschen drauf rumreiten. Sie waren Jahrgangsbester mit der Note 1, ne? 1,0. 1,0, da geht jetzt nicht viel drüber. Sind Sie ein Streber?
Ja, ich lerne schon viel. Ne? Wenn eine Prüfung ansteht, so mit Wissenslücken und so, habe ich es nicht so gern.
Obwohl Sie, das habe ich gelesen, oder nee, Herr Nagelsmann hat es gesagt, obwohl Sie in der Trainerausbildung gerne in der letzten Reihe saßen.
Das stimmt, ja.
Gab andere Kandidaten, die während der Vorlesung die Trilogie Herr der Ringe mehrmals durchschauen konnten.
Ehrlich, das weiß ich gar nicht.
Okay, gut, Sie hatten halt einen anderen Fokus. Wie groß ist eigentlich in so einer Trainerausbildung der pädagogische Teil? Also das, wovon wir es auch schon hatten, junge Menschen an die Hand zu nehmen, zu führen, zu leiten.
Ja, natürlich wird das auch besprochen. Wir haben vor allem im Fach Psychologie das Thema Menschenführung. Wie kann man Menschen packen? Jeder von uns macht etwas ja auch aus unterschiedlichen oder unterschiedlichsten Gründen. Was Sie beispielsweise motiviert, ist vielleicht für mich nicht gerade Ansporn genug, etwas zu machen und andersrum.
Worauf kommt es an? Um ein Team an die Hand zu nehmen, um den Weg vorzugeben, ist ja immer die Frage, ob das dann alleine vom Trainer aus geht oder ob der Trainer sozusagen die Impulse setzt, dass das Team sich nachher selber führt.
Ich fange bei jedem Team eigentlich sehr gerne mit dem Thema an, wenn die Mannschaft erfolgreich ist und gut spielt, sich tabellarisch auf einer hohen Position befindet, ist jeder Einzelne von euch automatisch auch erfolgreich. Und wenn ihr erfolgreich seid in eurem Job, als Verteidiger zu verteidigen, als Stürmer Tore zu schießen, um mal ganz trivial zu sprechen, dann ist der Verein, die Mannschaft erfolgreich. Mhm. Es ist ein Nehmen und Geben. Und egal, welche Zielstellung jeder einzelne Spieler hat, ein Spieler will vielleicht die tollsten Autos fahren oder will Geld verdienen oder will Trophäen sammeln. Das ist alles inkludiert. Wenn du gut spielst, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, dann erreicht jeder Einzelne auch seine Individualziele.
Es gibt so Standardsätze von Sportjournalisten. Der Trainer hat die Kabine verloren und der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Gibt es sowas wirklich?
Ja, Sie können sich ja vorstellen, wenn man 25 bis 30 Spieler trainiert.
Erreicht man den Einzelnen vielleicht nicht?
Natürlich können nur 11 spielen. Das heißt, die Anzahl der Spieler, die unzufrieden sind, ist meistens höher als die Anzahl der Spieler, die zufrieden ist. Nun hängt vieles von Ergebnissen ab und trotzdem, glaube ich, ist viel schon mit der Kaderstruktur, mit der Kaderzusammenstellung verbunden, wenn du klare Hierarchien hast, wenn du vielleicht junge Spieler auf der Position 24, 25 hast, ist natürlich einfacher, als wenn du 25 Topstars hast, ne? Ist auch klar. Und trotzdem ist es wichtig, dass ein Trainer viel spricht, viel kommuniziert, Entscheidungen erklärt und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Ne? Spieler, die nicht spielen, die oft nicht spielen, die aber auch spielen könnten, weil sie die Qualität haben, denen schon zu erklären, du, heute ist ein anderer dran. Ne? Und Ich habe es neulich mit dem Andi Hinkel auch gehabt, der bei jedem Gespräch eigentlich mit dabei ist. Irgendwann mal sagt er, du Domme, wir sind jetzt hier in Leipzig so erfolgreich, haben 8 Spiele am Stück gewonnen, aber irgendwie führen wir nur Negativgespräche. Weil die Spieler, die immer spielen, die zufrieden sind, ist irgendwo in der Natur der Sache, die laufen so nebenher. Ne? Mhm. Man spricht eher eigentlich mit den Spielern, du, heute bist nicht so dran und ja, das nächste Training kannst ein bisschen mehr Gas geben. Ne? Das sind eher dann die Gespräche, die man führen muss.
Topspielniveau der Extraklasse hatten Sie ja wahrscheinlich dann auch zuletzt in Belgien. Bei einer Nationalmannschaft ist das zwangsläufig der Fall. Da gab es allerdings die Situation mit dem Torwart Thibaut Courtois. Da ging es, wenn ich es richtig verstanden habe, um eine Kleinigkeit, nämlich Kevin De Bruyne als Kapitän ausgefallen. Wer wird denn stattdessen die Binde tragen? Und Herr Courtois hätte es gerne getan. Und es war dann Stürmer Lukaku, den Sie sozusagen zum Ersatzkapitän gemacht haben. Darauf trat dann irgendwann Courtois aus der belgischen Nationalmannschaft zurück, ist mittlerweile, seitdem sie dann weg sind, wieder da und hat jetzt auch nochmal so ein bisschen nachgetreten, dass ihm der Respekt gefehlt hätte. Schmerzt sowas?
Ist natürlich nicht angenehm, sowas zu lesen. Ist klar, man ist nur ein Mensch und am liebsten will man, dass jeder gut über einen denkt und spricht. Aber das ist natürlich meilenweit davon entfernt, was die Realität ist. Ja, so wie Sie es beschrieben haben, ich glaube, das trifft's ganz gut. Ich glaube, zu dem Thema wurde schon so viel gesagt und so viel geschrieben. Und ich glaube, egal was ich sagen würde, weil manchmal, man liest etwas und man will etwas klarstellen. Ne? Es ist irgendwo dann bei mir im Kopf drin zu sagen, ja stopp mal, aber so war es eigentlich gar nicht. Und eigentlich habe ich nichts gemacht, ne? Eigentlich habe ich nur das und das gemacht. Aber das würde nur zu einem Ping-Pong-Spiel führen, von dem dann beide Seiten nichts hätten. Ich persönlich bin jetzt distanziert. Ich bin kein Nationaltrainer in Belgien mehr. Und von dem her verfolge ich das jetzt aus der Ferne. Und ich persönlich bin mit sehr, sehr vielen oder eigentlich mit fast allen Spielern dort sehr eng verbunden. Von dem her wünsche ich Belgien den maximalen Erfolg. Sie haben tolle Jungs, sie haben tollen Staff. Und ich versuche mich da jetzt zu distanzieren entsprechend.
Jetzt kommen wir vielleicht zum schwierigsten Teil des Gesprächs in SWRs Leute mit Fußballtrainer Domenico Tedesco, wenn es nämlich um die Zukunft geht. Ein Vertrag in Belgien, der läuft nicht noch aus, sondern der ist schon sozusagen abgearbeitet.
Richtig.
Gut. Das heißt, wenn Sie jetzt mal wieder Lust hätten, irgendwo ins Stadion zu gehen, damit müssen wir ja mal anfangen, sollte das wohl überlegt sein, wo geht man hin, wo bringt man vielleicht auch mit dem Erscheinen, wenn es irgendjemand sieht, einen Trainerkollegen in die Gerüchteküche, ist das so?
Mitunter ja, wahrscheinlich ja. Deswegen geht man am besten zu Heimspielen vom VfB, weil es...
Ich dachte in Eichwald noch, so noch weiter unten.
Da gibt es auch keine Spekulation, genau.
Genau. Aber beim VfB, weil da momentan alles so fest scheint, muss man leider im Fußballgeschäft sagen.
Ja, weil Basti Hoeneß seit Jahren jetzt einen herausragenden Job macht, weil die Mannschaft modern spielt, offensiv spielt, schön spielt, weil es einfach Spaß macht und weil ich finde, der Hauptverantwortliche dort, der Trainer, einen super Job macht.
Jetzt haben Sie beides schon kennengelernt, als Vereinstrainer wirklich jeden Tag auf dem Platz zu stehen, als Trainer einer Nationalmannschaft dann halt die besten Spieler des Landes so immer in Schüben, um sich zu sortieren. Was macht denn mehr Spaß?
Beides macht Spaß.
Aber ist eine unterschiedliche Arbeit?
Ehrlich gesagt, als Nationaltrainer hat mir schon die tägliche Arbeit gefehlt. Ich meine, man trifft sich montags und hat 2 Spiele, in Summe wahrscheinlich 2, 3 Einheiten mit der gesamten Mannschaft, ist schon ein bisschen wenig. Wenn die Spieler dann wieder zu ihren Vereinen zurück sind, hat man schon gedacht, ja, ein bisschen länger können es schon sein. Mir fehlt die Arbeit auf dem Platz, weil das ist letzten Endes das, was mir Spaß macht, ja.
Jetzt haben Sie 2. Bundesliga, 1. Bundesliga mit Leipzig den Pokal geholt, Mannschaften in die Champions League geführt. Sie waren in der russischen 1. Liga tätig als Nationaltrainer. Da sind ja wahrscheinlich auch Ihre eigenen Ansprüche so ein bisschen gestiegen, was den nächsten Job angeht, oder?
Ja, ehrlich gesagt nicht. Man muss schon differenzieren, was erwartet vielleicht die Außenwelt als nächsten Step und was erwartet vielleicht das Umfeld, der Berater und Und was ist vielleicht im Kopf von einem selbst? Ich persönlich, ja, ich kann mir so viel vorstellen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen.
Meinen Sie?
Ja, also um ehrlich zu sein, gibt es ja ganz, ganz viele spannende Vereine und ganz, ganz viele spannende Projekte, auch wenn ich das Wort Projekt in dem Zusammenhang jetzt nicht unbedingt mag, weil es einfach um Vereine geht mit einer Philosophie, mit einer Idee, mit einer Kultur, mit einer Historie. Aber auch kleinere Vereine, in Anführungszeichen kleinere Vereine zu stabilisieren, nach oben zu bringen. Man sieht ja das Beispiel Atalanta Bergamo, so ein bisschen in Italien, die jetzt den Europapokal letztes Jahr gewonnen haben. Das ist für mich schon sensationell, irgendwo auch länger mal zu arbeiten zu dürfen. Von dem her alles offen.
Aber mit Bergamo geben Sie mir natürlich eine ideale Flanke als Deutsch-Italiener. Die Serie A, die Top-Liga in Italien, wäre die nicht ein hervorragendes Ziel?
Ja, mal schauen. Es gibt ja so viele tolle Ligen und so viele tolle Vereine, aber Italien ist sicherlich etwas, was was mir Spaß machen würde. Ich verfolge den italienischen Fußball, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Da gab es ja früher die Sendung Ranissimo. Mhm. Kennen Sie die auch noch? Mhm. Mit Roberto Baggio, so ein bisschen im Trailer. Ja. Da kamen ja immer die Top-Spiele, die habe ich schon auch verfolgt und auch Radio gehört, italienisches Radio. Mein Papa war arbeiten, rief mich dann immer an, ja, wie steht's denn bei dem und dem Verein? Und
da also war noch Italien, nichts mit Smartphone und Internet. Ne? Mhm.
Bei weitem nicht, ja.
Aber gibt es denn auch Dinge, die Sie nicht machen würden? Okay, ich hatte eben schon leichtfertig diese Geschichte mit Dortmund als ehemaliger Schalker-Trainer angesprochen. Russland zum jetzigen Zeitpunkt als ein kriegsführendes Land in der Ukraine ist wahrscheinlich auch schwierig. Aber Saudi-Arabien ist ja auch so ein aufkommender Fußballplanet, sage ich mal, wo unfassbar viel Kohle gezahlt werden soll. Würden Sie da hingehen?
Um ehrlich zu sein, nein. Aktuell kann ich mir das gar nicht vorstellen. Man darf aber niemals nie sagen. Ich meine, die Liga dort entwickelt sich auch weiter, jetzt unabhängig mal vom Geld. Da gehen mittlerweile jetzt nicht nur 34-, 35-jährige Fußballer hin, die über den Zenit hinaus sind und dort die Karriere nochmal ausklingen lassen, um das große Geld nochmal mitzunehmen. Sondern mittlerweile gehen auch Mitte-20-Jährige hin. Ein Club hat es jetzt auch geschafft, ein junges belgisches Talent, einen Linksverteidiger von PSV Eindhoven zum Beispiel zu verpflichten, um mal ein Beispiel zu nennen. Man weiß ja nicht, wie sich diese Liga entwickelt. Wenn sie dann fußballerisch noch attraktiver wird, muss man sich das natürlich immer überlegen. Von dem her niemals nie sagen, aber aktuell ist das für mich kein Thema.
Klaus aus Kirch am Teck, der fragt, was ist das Besondere an Schalke? Das sollte jetzt nicht unsere einzige Frage sein, die wir einbringen, weil die lässt sich wahrscheinlich ausufernd lang beantworten. War das 4:4 gegen Dortmund das emotionalste Spiel als Trainer?
Ein klares Ja. Emotionalste Spiel und das Besondere an Schalke sind die Fans. Ich habe in Herten gelebt, hatte ungefähr 12 bis 15 Minuten Anfahrtzeit, um von Herten dann eben zum Stadion zu fahren oder zum Trainingsgelände. Und ich glaube, auf dem Weg dorthin hast du überall Fahnen gesehen, Aufkleber und Wappen auf den Autos. Es sind die Fans.
Und zum gleichen Verein hat sich auch Gabriel Lecher aus Seelbach gemeldet. Wie war das Gefühl nach diesem 4:4 gegen den BVB und wie lief die Halbzeitansprache eigentlich ab? War es da laut in der Kabine? 0:4 zur Pause.
Ja, man muss sich ja vorstellen, ich meine, das ist das Spiel, auf das alle warten. Wir kamen aus einer sehr, sehr positiven Serie. Ich glaube, wir hatten 8 Spiele in Folge nicht verloren, haben um die Champions-League-Plätze gekämpft und dann steht's, ich glaube, nach 4 Torschüssen 4:0 für Dortmund. Ich habe eine Bierdusche des Grauens bekommen. Ich glaube, nach 12 Minuten war ich pitschepatsche nass. Die Fans auch zu Recht, ja, die haben sich natürlich gefreut. Und die Halbzeitansprache war sehr ruhig. Wir hatten, wenn ich mich recht entsinne, ein paar Ausfälle, ein paar kranke Spieler während der Woche. Leon Goretzka hat nicht von Anfang an gespielt. Deswegen haben wir ein bisschen was umgestellt. Es war sehr sachlich. Und ich habe hab eher ruhig zur Mannschaft gesprochen. Und dass es dann natürlich so ausgeht, ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, hätten wir noch 5 Minuten länger gespielt, hätten wir das tatsächlich noch gewonnen. Aber auch so schon etwas, was ich natürlich nie wieder vergessen werde in meinem Leben.
Die nächste Wortmeldung, da weißt du auch gleich, da weiß man auch gleich, worauf sie abzielt. Hallo und Glück auf. Seit ich Domenico auf Schalke kennengelernt habe, ist er mein Lieblingstrainer. Ich würde ihm zwei Fragen stellen wollen. Wie geht er mit der Entlassung? Wie geht er mit einer Entlassung um? Hat er da auch grundsätzlich Zweifel an der Fähigkeit als Trainer oder geht er das sachlich und analytisch an? Es ist Hanne Bücher aus dem Pott, wie sie schreibt. Sie hat sie das letzte Mal in Düsseldorf rund um die EM mit den Belgiern vor dem Hotel getroffen.
Sehr treuer Fan. Ich habe nicht so viele, deswegen kann ich mich dann an die Einzelnen auch erinnern. Ich habe sie sogar mal in Moskau gesehen, muss man sich mal vorstellen. Ne? Also von dem her Hut ab und vielen Dank für den Support. Ja, auch ich bin eher ein sensibler Mensch, auch wenn man das vielleicht versucht zu unterdrücken, aber wenn man entlassen wird, ist es unschön. Und natürlich hat man Zweifel, natürlich stellt man sich Fragen, was hätte ich besser machen können, wo kann ich mich verbessern. Deswegen versuche ich dann immer wieder auch Feedback einzuholen von Außenstehenden, von Leuten, die mit mir gearbeitet haben. Und am Ende versuche ich aus allen Erfahrungen dazuzulernen und noch besser zu werden. Als Mensch, als Trainer, als Papa, als Ehemann. Und mich dann zu entwickeln, ja.
Domenico Constanzo aus Fellbach, Öffingen, der hat geschrieben, Hallo in die Runde, nachdem Herr Tedesco bereits in der Jugend für den VfB tätig war und auch im Ländle wohnt, wie sehr verfolgen Sie den VfB?
Ist witzig, weil ich den Herren auch persönlich kenne, liebe Grüße.
Aha.
Soll mal was schaffen. Ja, den VfB verfolge ich natürlich wöchentlich. Bei Heimspielen bin ich ab und an auch im Stadion. Ich finde, dass da, wie vorhin schon erwähnt, eine großartige Arbeit geleistet wird. Ich finde die Mannschaft sehr spannend, mit vielen Talenten. Jetzt Nick Woltemar, der gestern mit
drei Tore mit bei drei der Toren, U21 gegen Spanien.
Ich finde, der macht es auch wirklich sehr, sehr stark. Von dem her ist der VfB natürlich auch neben Schalke natürlich mein Verein.
Was ist denn Woltemar da eigentlich für ein Typ? Der Junge ist 1,98 groß. Da denkt man so, der ist besser mit dem Kopf unterwegs als mit den Füßen, aber er kann beides irgendwie.
Er kann beides. Ist technisch, finde ich, stark. Hat auch, weiß jetzt gar nicht mehr gegen wen, dieses eine Solotor gehabt, wo er den Ball auch mit der Sohle streichelt. Mhm. Ich glaube, der Junge ist vielfältig unterwegs.
Timo hat geschrieben und schreibt, Hi Domme, viele Grüße von deinem früheren Mitspieler Timo Geng aus Eichwald und Gabriele Roth aus Köngen. Hallo, Domenico war in Klasse 5 und 6 mein Schüler an der RSO Esslingen und ich möchte ihn sehr herzlich grüßen.
Ja, das ist aber sehr nett. Liebe Grüße zurück an beide. Timo ist im Übrigen der Sohnemann vom Helmut Geng, den ich vorhin erwähnt habe, von meinem ersten Jugendtrainer. Genau, ganz liebe Grüße zurück an dich und Frau Roth, da habe ich nur die besten Erinnerungen, einfach eine tolle Frau, eine starke Frau, eine tolle Lehrerin, die einfach menschlich überragend war.
Domenico Tedesco in SWR1 Leute, vielen Dank fürs Kommen und viel Erfolg weiterhin auf dem weiteren Karriereweg.
Ich danke für die Einladung und für das angenehme Gespräch, danke.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit.